Auch Peter sah in diesem Moment eine Art Fenster, nur wusste er es nicht. Nachdem er bei Dienstschluss mit Kermit im Chandlers den Abend eingeläutet hatte, war ihm, als er die Tür seines Wagens öffnete, plötzlich und unerwartet die sichere Erkenntnis über den Weg gelaufen, dass er sich besser augenblicklich in die Apotheke begeben sollte, wozu er sich dann auch tunlichst angeschickt hatte. Allerdings war ihm die Sicherheit sonstiger Erkenntnis während der Fahrt komplett abhanden gekommen. T war vor seinem geistigen Auge aufgetaucht und hatte ihn verwirrt, denn plötzlich hatte er sich etwas gefragt. Wenn sie wirklich schuldig war. Und danach sah es aus. Immerhin war die verschlüsselte Nachricht Robertsons, die er offenbar in einem Zustand der Angst unter der Tischplatte im Pfarrhaus deponiert hatte, für sie bestimmt gewesen. Wenn sie es also getan hatte, wenn sie Daniels und Ethelthorpe getötet hatte und unter der Voraussetzung, dass Robertson sie hatte um Hilfe bitten wollen, sie ihn dann aber auch umgebracht hatte. Wieso hätte er sie um Hilfe bitten sollen? Peter schüttelte sich. So viele Unwägbarkeiten. Und doch, wenn sie es getan hatte, was er vermutete, und wenn er sie dingfest machte, was er vorhatte, dann buchtete er womöglich die Liebe seines Lebens ein. Vor Schreck und Verblüffung überfuhr er die nächstbeste rote Ampel. Und nun stand er in der Apotheke, quasi in Hausschuhen, wenn er welche angehabt hätte, jedenfalls ohne seine übliche innere Rüstung, und sein Vater war nicht da. Frustriert wanderte er über den Dielenboden und fand sich vor einer Säule wieder, die er nie zuvor wahrgenommen hatte. Sie war in die Wand eingelassen und trennte Terrassentür und Fensterfront. Und in dieser Säule bewegte sich etwas. Instinktiv zog er seine Beretta, aber ihm wurde schnell bewusst, dass hier, wenn überhaupt, eher ein geistiger Kampf vonnöten war. Er musste ganz genau hinsehen, damit aus verschwommenen Schatten ein Bild werden konnte, und er zweifelte einen Moment lang an seiner Wahrnehmung. Aber wegschauen und ignorieren war nicht möglich. Es zog ihn zu der Säule wie die Fliegen zum Mist. Oder zur Obsttorte. Langsam ließ er seinen Blick zur Ruhe kommen und seinen Geist sich auf die tanzenden Bilder konzentrieren. Und was er sah, ließ ihm den Atem stocken. Es war Tee unter den Fittichen eines gewaltigen geflügelten Drachen, die über Lia gebeugt stand, mit dem Rücken zu ihm. Er konnte nicht erkennen, ob sie ihr aufzuhelfen versuchte oder sie niederdrückte, so sehr er auch, fast ohne es zu merken, den Kopf hin und her wandte. Vielleicht, dachte er ergeben, brauche ich jetzt wirklich professionelle Hilfe. Die Frage ist nur, ob sie von einem Psychiater stammen sollte oder von einem Priester. Von dem Bild konnte er jedenfalls den Blick nicht lassen. Er hatte das Gefühl, dass sich in diesem Winkel der geistigen Welt etwas sehr Kostbares verbarg, dass er nur genauer hinsehen müsse, um es zu entdecken. Als er sich anschickte, genau das zu tun, sah er T. Und sie erkannte ihn. Im Traum begann T zum ersten Mal, ihre depressiven Stimmungen und die Erlebnisse der letzten Monate zu verarbeiten. Sie war so bedrückt gewesen, dass es ihr nicht möglich gewesen war, kreativ zu sein. Selbst ihre wunderbare Momentesammlung war ihr nutzlos, sinnlos erschienen. Jedes Mal, wenn sie vor der Verbrennung des Büchleins einen Blick darauf geworfen hatte oder nachselbiger vermeinte, eine neue Erkenntnis in umwerfende Worte gekleidet zu haben, stellte sie fest, dass all das bereits in irgendeiner Form existierte. »Es gibt nichts Neues unter der Sonne«, hatte sie gedacht. »Ezechiel«. Im Traum erschien ihr wieder Joe aus der Klostergruppe, der seinen Spitznamen in Joseph zurückverwandelt hatte, um Jesu Pflegevater ähnlicher zu sein. Derselbe Joe hatte ihr gesagt, er hielte es für unnötig, neue Gedichte und Lieder zu schreiben, weil es wichtiger sei, das Alte zu bewahren. Sie hatte mit »Singt dem Herrn ein neues Lied« gekontert, hatte aber das unangenehme Gefühl nicht loswerden können, das sie jetzt auch noch im Schlaf bedrängte. Einfach nur Joe und sie im Speisesaal. Joe, den sie bewundert hatte, in den sie beinahe ein wenig verliebt gewesen war und der sie jetzt zwang, ihn mit vollem Namen anzureden und jeglicher persönlichen Ebene entsagte. Ergab das alles einen Sinn? Oder besser, war nicht die scheinbar fehlende Stringenz des Lebens etwas Normales, basierend auf mangelndem Überblick menschlicher Existenz? Wie konnte ein menschliches Wesen sich anmaßen, Gottes Pläne zu kennen? T fühlte sich plötzlich unendlich allein, am Rand von allem. Sie konnte sehen, aber nicht berühren, und sie wurde nicht berührt. Und dann war da Kane, der sie lächelnd ansah, der mit einem einzigen Blick Nähe schaffte, obwohl auch er ihr nie zu nahe trat. Ganz anders als Joseph. Und er sagte, »Larissa Minty, du bist einsam, weil du deine Visionen aufgegeben hast, um mit anderen kommunizieren zu können, die der Mystik entbehren. Lasse die Sehnsucht danach zu. Erkenne sie an. Dieses Gefühl, am Rand zu sein, mit niemandem sprechen zu können, ohne über Dinge zu schweigen, die dir wichtig sind, hat möglicherweise seine Ursache darin, dass du schon weißt, wie es ist, mittendrin und mit allem verbunden zu sein.« Im Traum lächelte sie zurück. Sie sah sich selbst mit seinen Augen, ihre Augen blitzten wie seine, wie die einer wissenden Person, vielleicht einer Priesterin. Lucy, neben Kane, zwinkerte aufmunternd. Dennoch hegte sie Restzweifel, ob ihr die Ehre, die er ihr soeben zugesprochen hatte, wirklich gebührte. Denn trotz dieser Gabe war sie immer noch traurig. Der Doppelsinn des Wortes »kommunizieren« tat dem keinerlei Abbruch. Aber sowohl ihr Lehrmeister als auch der Ehrwürdige hielten der Wand ihrer Abgrenzung stand. Peter starrte noch immer auf die Säule, vermutlich schon seit Stunden, und konnte den Blick nicht abwenden von Tees glänzenden Augen, die immer lebendiger zu werden schienen. Es war nicht wichtig, dass sein Vater noch immer nicht in die Apotheke zurückgekommen war. Selbst der sich einschleichende Gedanke, Kane könne vielleicht mit Scalaney unterwegs sein, konnte ihn nicht lange fesseln. Er wischte ihn einfach als unbedeutend beiseite. Noch immer träumend sah Tee ihren Lehrmeister an, und seine Lippen bewegten sich nicht, aber mit einer Stimme, die die seine war, sprach jemand: »Suche weiter nach Erkenntnis, liebe sie weiterhin. Darauf, ob es etwas schon gab oder nicht, kommt es nicht an. Weder darauf, was dargestellt wird, noch darauf, ob es extrem ingeniös ist. Was zählt, sind allein die Güte, die Lebensförderlichkeit und Wahrheit, die dahinter steht.« Es war, als hätte jemand einen Gürtel um ihren Leib gelöst, der ihren Atem zu strangulieren gedroht hatte. Plötzlich sah sie wieder Hoffnung. Sie wollte auf Kane zugehen, sie sah ihm in die Augen. Doch was sie sah, waren nicht seine Augen. Sie gehörten zu jemand anderem, und sie erkannte ihn. Peter fuhr zurück, weil er das, was er sah, nicht verstand. Dann setzte er sich in den großen Stuhl mit den lederbezogenen Armstützen hinter dem schweren, lackierten Holztisch. Zum ersten Mal entdeckte er, dass man von dort aus ein Regal sehen konnte, in dem hinter Dosen und Fiolen Buchrollen standen, und er wurde neugierig. Eine Weile stöberte er in den Schriftschätzen, und er entdeckte die Abbildung eines Wäldchens, in dem, wie die Glosse am Rand besagte, ein Schatz versteckt war. An der Seite eines Baumes im Hintergrund schien etwas hervor, das entfernt an ein Schränkchen erinnerte, vielleicht das Haus eines Zwerges oder einer Elfe. Peter lächelte. Seit wann bewahrte sein Vater Märchenbücher auf? Bestimmt ging es um einen Goldschatz, vermutlich den am Ende des Regenbogens aus der irischen Erzähltradition, und ein Delfinmädchen sorgt dafür, dass man ihn findet und zum Guten nutzen kann. Bei Delfinmädchen, dachte er unwillkürlich an Tee, und sein Blick glitt sehnsüchtig zur Säule zurück. Traumähnlich glitt die Wirklichkeit am Beobachter vorüber und die Zeit verlangsamte sich. Der Mond war bereits untergegangen, als Patrick McDermott im Stockfinsteren aufwachte, weil Tee sich hin und her wälzte und stöhnte und schrie. Blind tastete er nach ihr und versuchte, sie zu beruhigen. »Das ist ein Albtraum, wach auf, nur ein Albtraum!« Da, jetzt hatte er sie gefunden, ohne ihr nennenswerte Körperteile abzuquetschen. Er nahm sie zärtlich in die Arme. »Mann, ist das duster«, beschwerte sie sich, um überhaupt etwas zu sagen. »In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages«, versetzte er und war sicher, dass sie angesichts der religiösen Anspielung sein Grinsen trotz der Dunkelheit wahrnahm, was ihn zu noch breiterem Grinsen veranlasste. »Was war denn los?« Sie zögerte. »Ach, nichts«, sagte sie vorsichtig. »Ich meine, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.« »Hä? Komm schon, ich dachte an Träume, während derer man aufwacht, erinnert man sich auch.« »Ich erinnere mich ja, aber es ergibt keinen Sinn«, »Ich sehe schon, du willst nicht darüber reden«, sagte er und küsste sie auf die Stirn. Sie wehrte ihn nicht ab, sondern fragte unvermittelt, »Glaubst du, es war ein Fehler von mir, nach Chinatown zu gehen?« Es verging eine gefühlte Ewigkeit, in der er sie genau betrachtete, um herauszufinden, was sie zu dieser Frage motiviert haben mochte und welcher Art die Antwort sein sollte, die sie erwartete. Ursprünglich, das hatte er in Erfahrung gebracht, hatte sie vorgehabt, Vorträge in Chinatown zu halten. Deshalb hatte sie sich entschlossen, dorthin zu gehen. Dann hatte sie das jedoch nur sporadisch umgesetzt und sich stattdessen eine unbezahlte Arbeit mit Kost und Logis gesucht. Die Arbeit in der Apotheke belegte sie mit Beschlag, schien sie aber auszufüllen. Schließlich antwortete Paddy vorsichtig, »Nein, ich denke nicht, dass es sein Fehler war. Du gehörst in ein solches Umfeld, deine kulturellen Wurzeln sind auch dort.« »Vielleicht nicht für immer, wer kann das schon sagen, aber im Moment, ja.« Er blickte sie mit unverhohlenem Stolz an. »Du bist zur Priesterin geworden, meine Kleine.«
»Hä? Paddy, spinnst du jetzt völlig?«
Sie setzte sich so abrupt auf, dass die Decke von ihrem Dekolleté rutschte, ein Vorgang, den sie schnellstens wieder rückgängig machte. »Du weißt genau, dass ich mich noch nicht wirklich verändert habe. Gute Vorsätze sind nicht gleichzusetzen mit ihrer Erfüllung.« Leiser setzte sie hinzu. »Ich wünsche es mir so sehr.« Und etwas trotzig. »Und das weißt du genau.« Er knipste das Licht an und beide zuckten zusammen. Sie lachten beide. »Stimmt, ich weiß, dass du es dir wünschst. Aber es könnte durchaus ein Fehler sein, nicht in meiner Nähe zu bleiben.« Sie stutzte. »Was meinst du damit?« »Das kann ich dir nicht sagen. Noch nicht. Aber bleib bitte in meiner Nähe. Oder lass dich von einem der Polizisten beschützen. Glaub mir, es ist sicherer.« »Das klingt fast, als dächtest du...« »Das denke ich nicht, nur ich weiß es auch. Und ich will dich in meiner Nähe wissen, in Sicherheit.«
»Wovon sprichst du?« fragte sie eindringlich. »Kennst du den Mörder? Oder einen davon?« Er lachte.
»Willst du mich etwa wieder fragen, ob ich es war? Dann würde ich dich kaum vor dieser Person beschützen wollen, oder?« Sie überlegte eine Millisekunde lang. »Genau das gibt mir zu denken«, sagte sie langsam. »Weshalb überhaupt wollte er sie beschützen? Was sollte der Mörder gegen sie haben?«
»Für dich hätte ich schon damals alles getan«, flüsterte er.
Sie erkannte den möglicherweise doppelten Sinn seiner Worte, und ihre Gefühle überwältigten sie.
»Du musst fliehen«, flehte sie flüsternd. »Peter verdächtigt dich und TJ auch. Bei Kermit bin ich mir nicht sicher. Er war am Anfang derjenige, der dich am meisten auf dem Kieker hatte. Aber es spielt auch keine Rolle. Du musst fliehen.«
Ruhig erwiderte er. »Unschuldige fliehen nicht.«
»Bist du denn unschuldig?«
Er dachte an die Harfe und noch an manches andere, was er freiwillig getan hatte, außerdem an vieles, zu dem ihn das Leben gezwungen hatte. Besonders diese eine Sache, wegen des CIC und seines Inhaltes.
»Unschuldig?«
»Nein«, sagte er, »nicht in jeder Hinsicht und nicht im metaphysischen Sinn.«
»Dann flieh! Jetzt ist die beste Möglichkeit. Sobald du die Stadt wieder betrittst, lässt Captain Sims dich nicht mehr hinaus.«
»Schluss jetzt, ich bleibe«, versetzte er ungewohnt scharf, und sie schwieg. »Danke«, sagte sie nach einer Weile, »dafür, dass du gerade gesagt hast, ich könnte mich auch von einem der Polizisten beschützen lassen. Ich denke zwar nicht, dass du damit Peter gemeint hast, aber trotzdem, danke.« Einen Moment lang war sie über ihre eigenen Worte überrascht, aber dann erinnerte sie sich an ihren Traum und die Assoziationskette wurde klarer. Sie kicherte über ihren eigenen Mut. Dann ließ sie ihre Gedanken weiterschweifen, spürte ihren inneren Widerstand beim Gedanken an seine mögliche Schuld, einen weitaus größeren Widerstand allerdings beim Gedanken an seine mögliche Flucht. Den größten Stich gab ihr die Vorstellung, er könnte ins Gefängnis gehen müssen.
»Flieh«, bat sie wieder, diesmal leiser.
Er schüttelte unmerklich den Kopf. Ihre Gedanken glitten wieder in die nahe Ferne für lange Zeit. Gefängnis, Paddy, Peter, immer wieder Peter. »Halt ihn hier raus«, verlangte Paddy, der sie die ganze Zeit beobachtete und ahnte, an wen sie dachte.
Als sie ihm im gemütlichen Licht der Nachttischlampe in die Augen sah, erkannte sie, dass weniger ein Befehl in seinen Worten lag, als vielmehr eine Bitte. Zunächst begriff sie nicht, wovon er sprach, aber dann erkannte sie, dass er ihre Gedankengänge verstanden hatte. Wie immer. In diesem Moment erkannte sie ihn als einen begabten, klugen Mann, der zu sehr in rationale Gegebenheiten verstrickt war, um weise zu sein wie Kane, der diesem aber sonst in einigem gleichkam. Sie lächelte und sank wieder in die weichen Kissen zurück. Paddy sah sie die ganze Zeit an, und sie empfand ungeheures Zutrauen, eine überwältigende Vertrautheit. Und gerade als Paddy versuchen wollte, die Umarmung intensiver werden zu lassen, glitt sie sanft zurück ins Reich der Träume. Zur selben Zeit betrat Kwai Cheng Kane die Apotheke im Loft und fand seinen Sohn wie paralysiert vor der Raumteilersäule. Er legte die Hand auf seine Schulter und sagte nur: »Das kann passieren. Komm, gehen wir nach nebenan und meditieren wir ein wenig.« Und Peter war ausnahmsweise einmal froh darüber, dass sein Vater so viel mehr zu wissen schien als er selbst. Schon wieder stürzten Wahrnehmungen auf die Shaolin-Schülerin ein, die sie nicht verstand. Sie hätte weder Ort noch Zeit benennen können. Ein weiterer Traum? Vermutlich. Aber weshalb half es dann nichts, wenn sie sich sagte, dass sie aufwachen wollte? Andererseits. T war nicht sicher, ob sie doch vielleicht träumte, bis sie weiches Gras und spitze Kletten an ihren Füßen spürte. Okay, dies war kein Traum. Aber was war es dann? Eine Vision? Nein, sagte sie sich, wenn man eine Vision hat, weiß man, dass es eine solche ist. Also weder Traum noch Vision. Dennoch blieb die Umgebung seltsam unwirklich. Unwillkürlich fragte T sich, ob es sein könnte, dass sie einer Psychose unterlag und Wahnvorstellungen hatte. Ihr Herz klopfte plötzlich bis zum Hals. Unsinn, dachte sie, Menschen, die psychotisch sind, die... Oder doch, gerade dann glauben sie, alles, was sie sehen, sei wahr, was vermutlich auch stimmte, wenn auch auf einer anderen Bewusstseinsebene. Das wusste sie genau, weil doch Johnny... Sie verordnete diesem Gedankengang vorsichtshalber eine Generalpause. Er führte zu nichts. Er hieß entweder, dass sie psychotisch war, weil ihr alles real vorkam, oder er bedeutete, dass sie es nicht war, und zwar aus präzise dem gleichen Grund. Sie musste lachen. Was wäre eigentlich so schlimm daran? Obwohl, nein, es entspräche ihrem Selbst einfach nicht. Aber auch wenn es sich nicht um eine Psychose handelte, war ihr Herz noch nicht leichter geworden. Was bedeutete das alles hier? Wo war sie und warum? Handelte es sich um eine Art Fieberwahn? Nun, eigentlich konnte sie ebenso gut weitergehen. Es würde sich ja schließlich doch zeigen, wie sie hierhin geraten war und was das alles sollte. Alles, was geschah, ergab irgendwie Sinn, davon war sie überzeugt. Und wenn sie weiterwanderte, verschwand vielleicht allein durch die sanfte Bewegung, endlich auch in den Ruhepausen, die seltsame Melancholie, die sie gefangen hielt seit Daniels. Entschiedenen Schrittes wanderte sie los. Langsam immer einen Fuß vor den anderen setzend in dieser grauen Welt, die anmutete wie eine Vulkankraterlandschaft. Nachdem sie, wie ihr schien, einige Stunden so weitergegangen war, begann die im Westen langsam untergehende Sonne, die Felsen und Grotten glutrot zu färben. Dann wurde es stockdunkel. Sie versuchte, langsam zu atmen. Wie sehr sehnte sie sich danach, aufzuwachen. Wäre es nicht schön, die Augen öffnen zu können und festzustellen, dass das Gras und die Kletten, die sie an ihren Fesseln spürte, in Wirklichkeit von einem weichen Bett und ihrer Katze herrührten? Kanes Katze, korrigierte sie sich. Kanes Katze. Oder niemandes Katze. Sie kletterte über immer dunkler werdenden, zunehmend steinigeren Boden zum Krater hinauf. Alles war still. Wenn sie träumte, wäre dies hier Tibet. Dann erschiene alles freundlich. Das Land des Windes, aber auch der tiefen Ruhe. Auf diesem Grat allerdings hatte sie Angst. Und diese Angst war zu groß, um Furcht vor einem eventuellen Vulkanausbruch an die Oberfläche steigen zu lassen. Kurz vor dem Gipfel befand sich eine Höhle, aus der ein warmer Wind entwich. Neugierig steckte sie ihre Nase hinein. Falls dies doch ein Traum war, wollte sie ihn genießen. Einige Schritte weit betrat sie das Innere der dunklen Wölbung, dann nahm sie unangenehm feuchte Luft und Schimmelgeruch wahr und wich zurück. Während sie noch die Füße hintereinander setzte und in der Felsöffnung stand, begann sie dem Luftzug Worte zu entnehmen. »Gemeinsam«, flüsterte der Wind, »gemeinsam, nicht allein.« Die geballte Wucht ihrer Einsamkeit traf Tee in ihrem Herzen, und sie setzte wieder einen Fuß vor den anderen. Sie wollte nicht mehr allein sein, sie wollte Gemeinschaft. Doch die Stimme sprach weiter. Hatte sie gerade ihren Namen gerufen? »Verlassen«, hörte Tee. »Du hast uns verlassen. Du wolltest dich auf dich selbst verlassen, statt auf die Gemeinschaft.« Das war es also. Ihre intimsten Befürchtungen wurden von der Höhle reflektiert und auf sie zurückgeworfen. Einen Moment lang hegte sie den brennenden Wunsch, hineinzurennen und den Wind zu erschlagen. Dann aber beschloss sie, stattdessen ruhig zurückzugehen und den Vulkankrater zu verlassen. Doch ihre Füße klebten wie Blei an dem heißen, teerigen Boden. Der Untergrund schien sich zu bewegen und zog sie immer tiefer in die unbekannte Dunkelheit. Bald schon konnte sie die Hand vor Augen nicht mehr erkennen. Die Angst wurde unerträglich. Sie hörte sich selbst schreien wie ein Kind. Doch darüber, darunter, dahinter war die nicht ortbare, körperlose Stimme, ihr personifiziertes Gewissen, vielleicht aber auch dasjenige der Klostergemeinschaft. Individualist, Subjektivist, Hedonist. Sie schrie wieder, aber nicht mehr nur vor Angst, sondern aus Wut. Und sie begriff. »Lass die Gedanken kommen und gehen«, hörte sie Kanes Stimme in der Erinnerung. »Lass nicht zu, dass sie dich in Fesseln legen.« Sie ließ die Vorwürfe, die der Wind, die Gemeinschaft oder sie selbst ihr gemacht haben mochten, ziehen, und ihre Schuhe lösten sich vom Untergrund, als hätten sie die kritische Entfernung von einem Magneten überschritten und wären wieder frei. Wer war es nun, der ihr die Vorwürfe eingeredet hatte? Die Gruppe oder sie selbst? In jedem Fall stand eines fest, so hatte Kane es einmal ihr gegenüber formuliert. Wahre Erkenntnis kann nicht durch Detailwissen und nicht durch Niederlagen oder Siege, Doktrinen oder Dogmen errungen werden. Die einzige Möglichkeit, sie zu erlangen, besteht in der Erleuchtung unserer Seele. Das bedeutete, selbst wenn es ihr eines Tages gelang, der Gruppe nicht mehr die Schuld zu geben, genauso wenig übrigens wie sich selbst, so wäre doch das, was die Gemeinschaft ihr sagen konnte, noch immer nur äußerliche Tradition. Gewiss, etwas, das man wertschätzen musste, auch bewahren. Gewiss, es verlangte Treue und gab ihr die Möglichkeit, Ehrerbietung und Demut zu beweisen, aber es blieb eben außerhalb ihrer selbst. Der Wind hatte aufgehört zu sprechen und trug gerade dadurch unendlich mehr Sinn. Draußen in der frischen Luft bemerkte sie ihren pfeifenden Atem und setzte sich auf einen moosbewachsenen Stein. Es war kalt hier vor der Höhle, vor deren Eingang, das sah sie jetzt genau, Eiszapfen herunterhingen. Was war aus dem warmen Wind geworden, der ihr entgegengewandert war? Die Eiszapfen wirkten bedrohlich, wie herabhängende Messer. Gleichzeitig aber stellte sie verwundert fest, dass sie die glatten, glänzenden Tropfen verlockend fand. Unwillkürlich versuchte ihr Verstand, sich für eine der beiden Eigenschaften zu entscheiden, doch ihr Gefühl sagte ihr, dass das unnötig war. Sie wollte nicht eingreifen, sie wollte sehen und verstehen. Während seiner Meditation gelang es Peter zwar, sich zu beruhigen, nicht aber die Gedanken völlig unbeteiligt ziehen zu lassen. Er war froh, seinen Vater bei sich zu haben und ihn im Notfall um Rat fragen zu können. Das hatte Lia nicht. Aber sie hatte immerhin ihn, Peter. Wen hatte Tee? Offensichtlich liebte sie McDermott, sonst hätte sie die Skireise mit ihm nicht angetreten. Aber das hatte möglicherweise auch noch ganz andere Gründe. Kermit redete so wirres Zeug, und außerdem wäre es eine gute Gelegenheit, um Ränke zu schmieden, sollten sie schuldig sein. Gut, dass Blake sie per Wanze überwachte, so konnten sie sich nicht nach Timbuktu absetzen. Nochmal, wen hatte sie? Plötzlich sah er seinen Vater nicht nur in der Realität, sondern auch vor seinem geistigen Auge. Aber dann einen alten Mann mit westlichem Äußeren, offenbar auch kein Buddhist. Und er ertappte sich verblüfft dabei, dass er sich für sie wünschte, dieser Mentor möge ihr begegnen, um die Wunden in ihrem Herzen dort zu heilen, wo sie begonnen hatten. in der Kirche. Und er wünschte sich, dass auch Lia dieses Glück zuteil würde. Weshalb sah er eigentlich immer beide Frauen? Warum entschied er sich nicht? Und wieso verteidigte er eine potenzielle Mörderin? Wieso empfand er Mitleid mit ihr, statt sich einfach auf seine Freundin zu konzentrieren? Das Fernsehen übertrug ein Pontifikalamt zur Amtseinführung eines Oberhirten in irgendeinem europäischen Bistum live. F.A. begriff zwar nicht, was daran plötzlich so aufregend sein sollte, hatte aber dessen ungeachtet begeistert das Programm beibehalten, als sie beim Durchschalten zufällig dorthin gelangt war. Die Atmosphäre, die Predigt, all das belegte sie augenblicklich mit Beschlag. Die lebensfrohe Verkündigung, die Beteiligung der Gemeinde, das war Katholizismus live, wie sie ihn liebte. Das war Kirche, wie sie sich vorstellte. Sofort überschwemmten sie Schuldgefühle und sie ließ Arme, Kopf und Oberkörper auf den Tisch im Wohnraum des Pfarrhauses sinken. Robertsons Tisch. Wer hatte gesagt, Kirche solle Spaß machen? Wer sagte, die Welt sei überhaupt etwas Frohes? Alles im Kreis der Wiedergeburten ist Leiden. Davon möchte jeder von uns sich befreien. Deshalb ist es so wichtig, diese Tatsache anzuerkennen. Dann kann man viel leichter den 10.000 Dingen Gutes tun. Dann kann man glücklich sein. Oder wie ein guter Freund, der Dalai Lama, einmal sagte, es gibt keinen Weg zum Glück. Glück ist der Weg. Kane stand hinter der Tochter der Haushälterin und hatte wie selbstverständlich zu sprechen begonnen. F.A. hatte fasziniert zugehört, statt sich zu fragen, wie der Apotheker, bei dem T. arbeitete, ins Pfarrheim gelangt war. Hier gingen ohnehin dauernd Menschen ein und aus, auch jetzt noch, oder gerade jetzt, angesichts der Tatsache, dass die Pfarrstelle vakant war. Kane nahm wahr, wie ihre Nasenflügel sich bewegten, wie beinahe unbemerkt ihre Muskeln zuckten. Es lag etwas in der Luft, das ihn hergezogen hatte, das der Grund seines Besuches war. Liebevoll, vorsichtig, damit sie nicht das Gesicht verlor, riet er ihr: Manchmal ist es sinnvoll, den eigenen Sündenbegriff zu überdenken. Soweit ich weiß, heißt es in ihrer Religion, Sünde sei Abkehr von Gott. Weiterhin heißt es, Gott sei das Leben selbst. Sünde ist also Abkehr vom Leben. Wie kann dann etwas, das dem Leben förderlich ist, Sünde sein? F.A. spürte das Wohlwollen, das seinen Worten zugrunde lag, und ganz gegen ihre Gewohnheit, ihre Absicht und ihren Willen fühlte sie sich zu ihm hingezogen, obwohl er sie zu belehren schien. Derlei Vorgängen hatte sie aus dem Weg zu gehen gelernt. Weil diese Anziehungskraft auch seine Religion einschloss, fuhr sie zurück. War sie nicht schon sündig genug? Eine Nanosekunde später begriff sie, dass das eine das andere keineswegs notwendig bedingte, und sie lehnte sich wieder vor, was sie kurzfristig aus der Balance brachte. Sie lachte. »Nun, da haben Sie möglicherweise recht. Was kann ich für Sie tun?« »Kommen Sie nach Chinatown. Fragen Sie nach Kane. Ich möchte mit Ihnen reden, und ich werde Ihnen helfen.« Bevor F.A. ihre darauffolgenden, widersprüchlichen Gedanken und Gefühle sortiert und zur Ruhe gebracht hatte, war der Apotheker verschwunden. Was sollte das? Er wollte sie doch wohl nicht missionieren? Nein, das passte nicht zu ihm. So etwas taten Buddhisten normalerweise nicht. Sie zeigten kein gesteigertes Interesse daran, ob irgendjemand erleuchtet wurde oder nicht, denn karmisch bedingt geschah es eben oder eben auch nicht. Der Fernseher präsentierte inzwischen die letzten Bilder einer Quiz-Einblendung, in der eine Frau im Benediktinerinnenhabit sehr knapp gegen einen Mann in buddhistischem Mönchsgewand gewann. F.A. kicherte. Allerdings nur, bis sie realisierte, dass der Mann offenbar ein tibetischer Rotkappenmönch war und auf die Lage seines Landes aufmerksam machen wollte, was in der Hitze des Gefechts völlig unterging. Sie empfand Mitgefühl, stark und rein. Und dann kicherte sie trotzdem wieder, denn das befreite ihre Seele von Enge und Angst. Am nächsten Tag in der Apotheke empfand sie eine ähnliche Befreiung, nur dass sie diesmal von längerer Dauer war. Sie begann, ihre Fähigkeiten zu lieben und sie zu genießen, ohne sich zu schämen und ohne andere damit niedermachen zu müssen. Peter fuhr abrupt aus seiner nicht sehr konzentrierten Meditation auf und keuchte. »Was ist los?« erkundigte sich Kane besorgt. Eine Sekunde lang erwog Peter die Möglichkeit, was es auch war, abzustreiten, doch dann entschloss er sich dazu, alles zu berichten. »Ich habe T gesehen«, begann er und wusste nicht mehr weiter. Sein Vater lächelte. »Das ist doch in Ordnung«, sagte er in beinahe fragendem Tonfall. »Nein, ich habe sie nicht in Gedanken gesehen. Ich meine, oder doch, ach, ich weiß nicht, in der Säule. Zuerst drüben im Apothekenzimmer und jetzt gerade wieder, genau da drüben, mir gegenüber.« Er stöhnte und schüttelte sich, als ihm unerwartet das Revier einfiel, das in all seiner Unberechenbarkeit doch strukturierte Alltagsabläufe bot. »Ich wünschte, ich wäre wie du«, gestand er. »Du bist dir deiner Sache immer so sicher. Dir kann nichts zu mystisch sein.« Kane erwiderte erstaunt, »Oh, ich bin oft unsicher. Ich lasse das einfach gelten und kümmere mich nicht darum. Jetzt zum Beispiel fühle ich Verunsicherung, weil ich in der Säule rein gar nichts erkennen kann.« Mit diesen Worten stand er auf, ging zu seinem Sohn hinüber und ergriff dessen Arm, um ihm den Puls zu fühlen. Peter sah ihn verblüfft an und wollte ihm seinen Arm entziehen, doch Kane sagte ungewöhnlich scharf, »Peter, halte still!« Kurze Zeit später, nachdem er auch das andere Handgelenk befühlt und sich Peters Zunge angesehen hatte, fragte er, »Kann es sein, dass du eine Erkältung bekommst?«
»Was?
Nein, Papst, auf gar keinen Fall. Nimm vorsichtshalber ein paar Kräuter.« »Nein, danke.« Kane zuckte mit den Schultern. »Du musst es wissen«, sagte er. Peter imitierte unbewusst das Schulterzucken seines Vaters, dann begann er, »Papst, sag mal, T scheint zu glauben, dass... Ich meine, sie hat mir mal anvertraut, sie hätte das merkwürdige Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Stimmt das? Wenn ich mir das hier betrachte, also... Sie erscheint mir auf oder in einer Säule, und du, der Shambhala-Meister, der doch sonst alles erkennt, kannst sie augenscheinlich nicht sehen.« »Das ist richtig«, nickte Kane. »Nun, dann... kann man schon auf den Gedanken kommen, genau das sei der Fall, und sie sei sowas wie du.« »Wieso, was bin ich denn?« fragte Kane ehrlich erstaunt. »Alles, was ich bin, verdanke ich meinen Lehrmeistern.« Peter lächelte und lenkte ein. »Aber was sie dich gelehrt haben, ist bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen. Das kannst du nicht leugnen.« »Ich leugne es nicht«, sagte sein Vater. »Nun, ist T etwas Besonderes?« Jetzt lächelte Kane, sogar ein wenig breit. »Ich würde sagen, das liegt im Auge des Betrachters«, sagte er süffisant. Dann wurde er wieder ernst. »Im Grunde kennen wir es doch alle, dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Als schlummerten Fähigkeiten in uns, möglicherweise noch unbekannte. Und wer weiß, vielleicht ist das sogar der Fall. Jedenfalls ist diese Empfindung eigentlich ein Hinweis auf die eigene Fähigkeit, das Leben zu gestalten.«
»Du meinst Kreativität?«
»So könnte man es ausdrücken. Eine Art Erinnerung an das, was wir ohnehin ständig tun, auf die eine oder andere Weise. Wir versuchen, dem Leben förderlich zu sein.« Peter dachte an einige der Menschen, denen er im Laufe seiner Polizeikarriere begegnet war, und wollte Zweifel äußern, aber Kane kam ihm zuvor. »Wenn wir glücklich werden wollen, jedenfalls. Allen anderen Lebewesen sollte man mit Respekt begegnen.« Peter lachte. »Komisch, dieses Gespräch hätte ich eher von Lucie erwartet als von dir.« »Du hast doch angefangen«, sagte Kane lächelnd. »Ich konnte T tatsächlich nicht sehen. Und ich frage mich, ob es möglicherweise einen Grund dafür gibt, dass du sie gesehen hast.« Es klang wie eine Frage. Peter errötete. Nun, dachte er, entweder liebe ich sie, oder eine Kriminelle hat mir damit ein Zeichen geben wollen, damit ich sie verhafte. Vielleicht sogar beides. »Ich glaube, es könnte spannend sein, sie weiter zu beobachten. Das Gefühl habe ich bei Lia nicht. Oder nicht so stark.«
»Hatschi!«
Er nieste. Kane nickte und ging zum Kräutertisch hinüber. Dann sagte er, »Natürlich gibt es Menschen, die für andere Menschen etwas Besonderes sind.
Dazu gehören diejenigen, denen ich meine allerkostbarsten Rezepturen überlasse. Das kommt einer großen Ehre gleich, und diese außergewöhnlichen Menschen wissen das zu schätzen.« Mit diesen Worten bedeutete er Peter, sein Hemd auszuziehen, und ersetzte Schröpfköpfe, um ihn zu stärken. Gleichzeitig waren diese Gerätschaften für den Shaolin immer ein Symbol der Reinigung gewesen. Das, was unter der Oberfläche verborgen liegt, wird nach oben geholt und geläutert oder abgeleitet. Die Kraterlandschaft war einem sonnendurchfluteten Gletscher gewichen und Ti war den Schmelzwasserlachen bis zu einem Bach sowie anschließend dem Bachlauf aufwärts gefolgt, bis sie zu einer Quelle in einem Wald gelangt war, der auf einem Berg mit wesentlich weniger schroffen Formen lag und unglaublicherweise schneefrei war. Dankbar trank sie das klare Wasser, wusch sich das Gesicht, reinigte sich. Und in diesem Augenblick, als sie plötzlich das Wasser fließen und die Vögel singen hörte, als der Duft des Waldes ihren durstigen Geruchssinn drängte, da war es, als würde alles Kindliche von ihr genommen, als geschehe die Geburt der Priesterin in ihr. Sie war eine Frau, und sie durfte es sein. Sie fand ihre Weisheit, und es war gut so. Dieses Mal spürte sie nicht mehr die dankbare Ahnung, dass alle Schuld von ihr genommen war, sondern nichts dergleichen, es war nicht mehr wichtig, war nicht an der Reihe. Damit war alles, was sie über normierte Selbstzuweisung von Schuld gelernt hatte, plötzlich nicht mehr gültig. Es hatte seinen Geltungsbereich verlassen. Sie war frei, befreit vom Gesetz der Sünde, wie Paulus es in seinen Briefen schrieb. Frei, um zu leben. Als sie ihr Antlitz im Spiegel des Wassers wahrnahm, vermeinte sie für kurze Zeit, Ming Li dort zu erkennen. Aber dieser Eindruck schwand rasch. Die zärtliche, starke Empfindung jedoch blieb, und sie konnte ihre Augen nicht von der gekräuselten Oberfläche abwenden. Neugierig sah sie genauer hin und riss vor Erstaunen die Augen auf. Ihr Spiegelbild trug das kleefarbene Seidenkleid, das Paddy ihr am St. Patrick's Day in Irland gekauft hatte und von dem er im Zimmer mit der gestohlenen Harfe in der Skihütte verlangt hatte, sie sollte es tragen. Aber sie hatte abgelehnt, ohne selbst genau zu wissen, wieso. Klar war nur, er wollte, dass sie die Harfe in dieses Kleid gehüllt spielte und dass sie sang. Aber sie hatte sich entschlossen, nicht mehr allein zu singen, höchstens noch im Chor oder in einer Band. War dies also vielleicht doch ein Traum, in dem sie all das verarbeitete? Wahrscheinlich, denn das Bild im Wasser der Quelle änderte sich wieder. Nur, als sie diesmal näher hinsah, wusste sie auf merkwürdig anrührende Art, dass das, was sie sah, real war und geschah. Sie sah einen Baiji und er zwinkerte ihr zu. Von plötzlicher Sehnsucht erfüllt, betrachtete sie die Reflexion des Delfins und sie erkannte, dass es sich um ein trächtiges Weibchen handelte. Und der Baiji sang. Die Stimme, die im Yangtze schon lange nicht mehr zu hören gewesen war, die Stimme, um deren Willen Douglas Adams sich vor Jahrzehnten in Peking freiwillig zum Affen gemacht hatte, um Kondome zu kaufen als Schutz für die Unterwassermikrofone, weil das Leben dieser Tiere und die Erforschung ihres Lebensraumes wichtiger waren als ein bisschen Peinlichkeit. Angesichts dieses großen Erlebnisses beschlich sie das Gefühl, selbst nie mehr singen zu müssen, und irgendwann später das Gefühl, etwas Wichtiges nicht wahrgenommen zu haben. Gerührt bemerkte sie kurze Zeit später, dass auch sie selbst wieder sang. Sie summte die Melodie des Baiji, dieselbe Melodie, die sie im Zoo gehört hatte, als sie mit dem Delfin getaucht war. In dieser leisen Ballade lag all das, was sie in so vielen Jahren zuvor hatte ausdrücken wollen. Endlich hatte sie sie wiedergefunden, die Melodie des Lebens, und sie wünschte, sie würde sie nie wieder vergessen. Es war ein bisschen wie bei Fiona, fand sie, der Figur aus Leonies Rosenbeet. Immer dann, wenn sich in Leonies Leben etwas tat, summte die geheimnisumwitterte alte, weise Frau in ihrer Felsenhöhle eine Melodie, die Leonie später half, zu sich selbst zurückzufinden. Diese Melodie. Wurde sie zu ihrer Figur? Was ging hier vor? Nein, sie war noch immer sie selbst. Eine Elfe, die vergnügt auf einem Eichenzweig in der Nähe gesessen hatte, verschwand. Zurück blieb nur ein weiteres Blatt am Ast. Doch das Gefühl, nicht allein, sondern geborgen zu sein, hielt an. Die Welt hatte ein stilles Lächeln aufgesetzt, das unbeschadet blieb, jenseits ihrer Verletzungen durch Kriege und Missgunst.
Ein Lächeln, das eher etwas mit ihrer guten Herkunft, ihrem von Grund auf guten Wesen zu tun haben mochte. Tee konnte sich selbst nicht deutlich auf der Wasseroberfläche sehen, aber wenn sie es hätte tun können, hätte sie bemerkt, dass ihre Augen wissend geworden waren. Diese Wandlung hinterließ bleibende Spuren und würde sie auch dann nicht verlassen, wenn sie später einmal begierig wäre, wieder Neues zu erfahren und zu lernen. Im selben Augenblick versanken die Quelle, der Bach und der Wald in undurchdringlichem Nebel. Tee fürchtete sich, aber dieses Gefühl schwand rasch, als sie erkannte, dass überall rund um sie her löwenähnliche Hunde wuselten, chinesische Einhörner, Fuhhunde. Als sie dann die tiefe Stimme hörte, hielt sie zunächst für weit entferntes Donnergrollen. Sie konnte nicht exakt orten, woher der Klang kam, dann aber krampfte sich ihr Herz vor plötzlicher Emotion zusammen. Es war die Stimme eines Himmelsdrachen, eines Schutztieres. Unmittelbar danach tat sich direkt vor ihren Augen noch Unglaublicheres. Aus dem dichten Dunst tauchte ein Pferd auf, das sich aus einer umfriedeten Weide zu befreien versuchte, deren Gatter es nicht überspringen konnte. Und da war Kanes Katze, die sich in einen Falken verwandelte und mit der Mähne in den Krallen das Pferd über die Umzäunung trug. Es war ein starkes Tier, voller Leben, dem die Gabe geschenkt war, zu befreien. Und die ganze Zeit über lockte der Lung. Sie spürte plötzlich, dass sie kurz davor stand, eine wichtige Entscheidung treffen zu müssen. Sie wusste nur noch nicht, in welcher Beziehung. Sie fürchtete, der Lung und die Löwenhunde könnten entfliehen, und schrie laut auf. Der Nebel lichtete sich, und weder der Drache noch die Hunde waren zu sehen. Stattdessen sah sie Peter. Wie ein Kleinkind in Embryonalhaltung hing er gefesselt über einem Fluss in einer Bergschlucht. »Tibet«, dachte sie angesichts der rauen Klamm. Verschwommen kam ihr Ming Li in den Sinn, die weise alte Tibeterin mit dem geheimnisvollen Lächeln. Am Ufer des Flusses stelzte ein Graureiher friedlich durch das Geröll auf der Suche nach Fisch. Wie ein riesiges Bühnenbild oszillierte davor die Ahnung einer Landschaft mit sanftem Hügel, Vögeln, einer so neutral herabscheinenden Sonne, dass sie fast unbemerkt blieb, und einer Kiefer mit riesiger Krone, die zu einer Seite so ausladend aussah, dass man meinte, der Baum würde umfallen. Aber er tat es nicht, er blieb in der Balance. Der einzelne Mensch in der Szenerie wirkte winzig, und doch war er Teil des Ganzen an dem ihm zugedachten Platz. Tee blinzelte, um sich von dem Schwindelgefühl zu befreien, das dieses Bild in ihr verursachte, und beides verschwand. Sie sah wieder Peter vor sich, und sie spürte unbändige Sehnsucht nach ihm. Plötzlich wusste sie, was zu tun war. Sie rannte den Hang, auf dem sie stand, hinunter, ohne Rücksicht auf die harten Steinchen unter ihren Füßen. Hin und wieder klickte es, wenn sie einen der Kiesel mit dem Fuß berührte und im Laufen wegstieß, aber sie kümmerte sich nicht darum, sie lief und sie rief. Dennoch, je lauter und leidenschaftlicher sie rief, desto weniger kam sie vorwärts. Sie schien auf der Stelle zu stehen, nur im Nahbereich veränderte sich der Blickwinkel. »Das ist ganz bestimmt ein Traum«, dachte sie, aber es war ja unmöglich, in sich den Wunsch zu wecken, aufzuwachen, solange Peter dort hing. Das Bild wirkte seltsam real. Sie mühte sich weiter, bis ihr Hals brannte und sie Blut schmeckte. Dann erst hielt sie inne und setzte sich widerstrebend auf einen Felsbrocken. Verzweifelt überlegte sie, was sie tun könnte. Sie fragte sich, wie Ming Li an ihrer Stelle gehandelt hätte, kam aber mit ihren Überlegungen nicht weiter, weil die alte Chinesin ihr zu geheimnisvoll geblieben war. Sie kannte sie einfach nicht gut genug. Was täte Kane in diesem Fall? Sie erinnerte sich wie aus weiter Ferne an seine sanft intonierende Stimme, der das Raue, das ihr die Jahre geschenkt hatten, die Zärtlichkeit nicht zu nehmen vermochte, und hörte sich selbst leise sagen, »Ich wünschte, ich wäre deiner behutsamen Sprache mächtig. Sie könnte uns jetzt hilfreich sein.« Deutlich spürte sie, dass sie eines Tages diese Fähigkeit besitzen würde. Noch allerdings war es zu früh dazu. Die Wirklichkeit holte sie ein, oder vielmehr der Traum, oder doch zumindest das, womit sie sich zu beschäftigen hatte. Neben Peter stand Daniels. Er war im Begriff, Peter zu erwürgen. Der war noch immer gefesselt. Tee bemühte sich, gelassen zu bleiben, aber es gelang ihr nicht. Hektisch sah sie sich um nach etwas, das ihr weiterhelfen konnte. Wieso befreite Peter sich nicht selbst? Hatte er als Shaolin-Schüler nicht alles Wichtige gelernt? Er schwankte bedrohlich, so dass sie fürchtete, das Seil könne reißen, und Daniels Hand hielt ihn noch immer mit eindeutiger Geste umklammert. Alles geschah im Zeitlupentempo, aber das machte es nur noch eindringlicher. Peters Augen fanden die ihren, und sie flehten: »Schieß mich frei!« »Womit denn?« schrien ihre Augen in dem Sekundenbruchteil, bevor sie sich auf die Suche nach etwas Brauchbarem machten. Dann schrien sie es nochmal, denn da war natürlich nichts, was sich ohne Hilfsmittel zu etwas Stärkerem umbauen ließ als zu einer Steinschleuder. »David gegen Goliath«, dachte T, und war bereit, es tatsächlich mit einer Zwille zu versuchen, obwohl ihr dabei ständig Daniels letzte Predigt vor Augen stand. »Pure Kraft allein ist leicht besiegbar.« »Klar, bau die größten Muskelberge auf, trainier dann ein paar Wochen nicht, und sie sind verschwunden.« Ja, der Gedanke an Kung-Fu half. Kung-Fu verlangte mehr als bloße Körperkraft. Es hatte ihr schon mehr als einmal aus der Patsche geholfen, auch gegenüber Männern. Vor allem gegenüber Männern. Beim Stichwort Kung-Fu fiel ihr Kane wieder ein. Sie bat den sie umgebenden Raum, in der Richtung, in die sie gesehen hatte, als sie sich an Kanes Stimme erinnerte, noch einmal, diesmal deutlicher. »Bitte, zeige mir, wie ich deine Sprache erlangen kann. Das wäre ein Geschenk des Himmels.« »Aber du hast sie bereits in dir«, antwortete statt seiner die Stimme Lucies. »Du brauchst sie nicht erst zu erlernen.« Sie wandte den Kopf und sah den alten Apotheker, an einen Baum gelehnt, nicht weit entfernt von sich, dort stehen. »Alles, was du tun musst, ist, dich der Gelassenheit zu öffnen.« »Das letzte Mal, als ich das getan habe, brauchte ich 2 Jahre, um mich davon zu erholen.« »Ach, deshalb bist du so unruhig.« Der alte Mann tat überrascht, und ein klein wenig war er das vielleicht auch, aber im Grunde musste ihm das klar gewesen sein. Sie hatte versucht, im Kloster zu leben, war wirklich bereit gewesen, sich mit allem, was sie hatte, hinzugeben. Und das Bodenpersonal hatte das unwissentlich genutzt und sie verletzt, wo sie am verletzbarsten war, denn ihre Hingabe war ihm nicht weit genug gegangen. Danach hatte der Sitz ihrer Ängste und Wut, ihres inneren Druckes, einfach aufgehört, mit ihrem Herzen zu reden. Und sie war über die Maßen nervös und reizbar geworden. »Ich wiederhole, das ist alles, was du tun musst, dich der Gelassenheit zu öffnen.« Die Stimme verstummte. War er noch bei ihr? Sie konnte ihn nicht mehr sehen, nur noch den Baum, an den er sich gelehnt hatte. Sie sollte ihn ansprechen und sehen, ob er antwortete. Vielleicht stimmte es ja tatsächlich, dass Gelassenheit für alle das Beste war. Immerhin verletzte sie, T, ihrerseits weit mehr Menschen als nur sich selbst durch ihre Reizbarkeit. Beim Thema Reizbarkeit schmunzelte sie und sah verliebt zu Peter hinüber. Ging es ihm nicht augenscheinlich genauso? Lief ihm nicht auch dauernd etwas über die Leber? Sie hörte sich überrascht sagen: »Wenn es mir nur gelingen würde, einen Ausweg zu finden, etwas, das mich zu Peter führt.« Sie überging Daniels. »Ich bin überzeugt, die Lösung ist hier irgendwo. Sie ist nur versteckt.« Wie in Leonies Rosenbeet, als es Leonies Freund Ricardo endlich gelang, das Amulett mit Catelyns Siegel zu öffnen, das das Rätsel um Leonies Herkunft löste. Dabei hörten sie auch wieder Fionas Melodie. Vielleicht brauchte man einen Freund dazu, vielleicht war es das. Ja, das war es, was einen zu etwas Besonderem machte, aus der Masse heraushob. Aber half es auch in diesem Fall? »Lucy, könntest du bitte ausprobieren, ob du nicht vielleicht einen Weg...« Sie hielt vor Überraschung inne. Vor ihr lag ein japanischer Kyudo-Bogen mit zugehörigem Köcher und Pfeilen. »Damit kannst du das Seil durchschneiden«, sagte ihr Herz laut, aber ihr Kopf schrie: »Es ist unmöglich. Durchschossene Seile sind Legende. Das Seil wird höchstens angeritzt.« Sie holte tief Luft. Konnte sie wirklich Rücksicht nehmen auf so etwas wie Wahrscheinlichkeit, wenn hier Dinge geschahen, die jedem menschlichen Verstand widersprachen? Nein, sie würde sich nicht von dem verwirren lassen, was ihr andere berichtet hatten. Der Bogen war zu ihr gekommen, und das hatte seinen Sinn. Als sie sich von der Überraschung erholt und sich vergewissert hatte, dass drüben auf der anderen Uferseite alles noch immer wie in Zeitlupe ablief, untersuchte sie den Bogen sorgfältig auf Stabilität und Zugkraft. Nachdem sie das getan hatte, fand sie ihre erste Vermutung, dass die Waffe absolut tauglich für einen Präzisionsschuss auf diese Entfernung sein musste, bestätigt. Einen echten Beweis dafür würde natürlich erst der eigentliche Schuss liefern. Eigenartig war allerdings, dass der Bogen in Zugkraft und Länge genau auf sie abgestimmt zu sein schien, ebenso wie die zugehörigen Pfeile. Sie war plötzlich auf ungewöhnlich ruhige Weise gewiss, dass sie Peter freischießen musste. Als sie allerdings gewahr wurde, wie sehr das Seil, an dem er hing, hin und her schwankte, erschrak sie über ihren eigenen Mut. Sie könnte ihn treffen, wenn er sich während der Pfeilflug in eine andere Richtung bewegte als die, die sie vermutet hatte, und desgleichen, wenn er ruhig an einer Stelle blieb. Sie seufzte. Peter Kanes Bewusstsein oszillierte zwischen Lias Sofa und einem Fluss. Er rieb sich die Augen. Noch immer der Fluss. An seinem Ufer hockten zwei kindliche Gestalten, eine männlich, die andere weiblich. Offenbar versuchten sie, mittels eines Stockes ein muschelähnliches Artefakt zu zerbrechen, das das Mädchen in der Hand hielt. Sie hielt es sehr fest, es war anscheinend äußerst wichtig. Mit dem geübten Auge eines Kopfs registrierte er das alles, obschon es verschwommen wirkte. Er blinzelte, was aber nicht die beabsichtigte Wirkung erzielte. Schließlich gelang es dem Jungen, den Gegenstand zu zerbrechen. Peter blinzelte noch einmal. Der Junge hatte das Objekt nicht zerbrochen, sondern geöffnet. Und jemand sang, und zwar eine Melodie, die Peter sehr vertraut vorkam. Er bemühte sich, den Blick scharf zu stellen, aber er konnte nichts erkennen. Für ein paar Sekunden schloss er einfach die Augen, und als er sie wieder öffnete, lag er mit Lia auf deren Sofa im Clinch. Daniels griff plötzlich härter zu, und T wurde klar, dass sie würde schießen müssen, trotz der Möglichkeit, einen der beiden zu treffen. Ruhig nahm sie den Bogen auf und legte einen Pfeil auf die Sehne. Sie spürte das Geräusch von Holz, Feder, Metall und Sehne, die einander begegneten, beinahe bevor sie es hörte, für die Ohren fast nicht wahrnehmbar. Zärtlich legte sie die Finger an die Sehne und begann zu ziehen. Sie spürte den Schuss, bevor der Pfeil an ihr vorüberflog, blickte hinunter zum Fluss, sah Peter, schloss die Augen und ließ es geschehen. »Es muss mir egal sein«, versuchte sie sich innerlich zuzuflüstern, »es muss mir gleichgültig sein. So wie es mir früher einmal egal war. Ich konnte emotionslos kämpfen.« Jeder Shaolin-Schüler lernte das während seiner Ausbildung. Sie holte tief Luft, zog den angewinkelten linken Arm vollständig zurück, fühlte ihre geschlossenen Augen und sah plötzlich das Ziel deutlich vor sich. Sie entließ den Pfeil und wusste, dass er treffen würde. Eine gefühlte Minute später war all das vergessen. Der Fokus ihres inneren Auges war nur noch auf die Lichtung beschränkt, auf der sie stand und tanzte im kleefarbenen Kleid. Die Musik gab ihr Kraft und sie schöpfte mit beiden Armen in ihr Herz. Sie hatte ihre Fiddle in der Hand und spielte, aber vielleicht war es auch die Natur, die den Saiten die Melodie neckend entlockte. Vielleicht spielte eine Elfe auf ihrer Harfe. Sie wusste nichts zu benennen, nur dass alles, was hier existierte, gut war. Der Klang erfüllte sie, auch dann, wenn sie ihn nicht bewusst wahrnahm. Nur so war sie sie selbst. Sie gelangte endlich an die Quellen ihres Seins, ihren Ursprung. Sie merkte nicht, dass sie betete. Es geschah einfach. Sie suchte Peter nicht mehr, denn sie wusste, es ging ihm gut. Sie schwamm in ihrem Glück und trank das reinigende Wasser des Lebens. Sanft schwamm Paddys Antlitz inmitten all diesen Glücks in ihr Blickfeld und die Vision schwand. »Paddy«, setzte sie sein besorgtes Gesicht glücklich in Kenntnis, »es ist alles in bester Ordnung. Ich erzähl's dir nachher.« Damit stand sie aus dem Skihüttenbett auf und schickte TJ eine SMS des Inhalts, dass am morgigen Tag eine weitere folgen würde, die ihm mitteilte, wann etwa sie voraussichtlich in Chinatown ankäme, denn sie käme am morgigen Tage, weil alles für sie Wichtige erledigt sei. Dann angelte sie nach dem Festnetzhörer, verkroch sich auf dem Klo und rief die einzige Person an, der sie erzählen wollte, was sie gerade erlebt hatte. Die einzige, die verstehen würde, wie kostbar es war, innerlich zu wachsen, die den Symbolwert erkennen konnte und die Sache mit Daniels nicht in den falschen Hals bekommen würde. Lia